Kommt euch da etwas in den Sinn? Wenig Wasser. Das ist der Umstand wegen. Blumen. Ströme des lebendigen Wassers. Jetzt kommen wir eigentlich meinem Zielding schon ein bisschen näher. Durst. Begüssen. Um das wird es heute gehen. Weiss jemand etwas in der Bibel von Begüssen? Ja, super, Pietro, jetzt kannst du voll zulegen. Niemand hat eine Ahnung, wo begossen wird in der Bibel.
Merci. Doch, ich weiss, dass jemand weiss da innen. Gell, Marianne? Nein, Marianne ist, hat es sofort gecheckt. Nicht jetzt, sondern was vorgestern? Ja, es geht um Apollo. Kennt jemand Apollo? Also nicht die Rakete in den Mond, oder, sondern Apollo in der Bibel. Und ich habe gedacht, heute ist es so heiß, wir machen etwas Leichtes, oder? Leichte Kost ist manchmal auch erfrischend und gut. Apollo, diese Geschichte eines Mannes im Neuen Testament. Und von ihm wird eben gesagt, er hat begossen. Also nicht ein begossener Pudel, sondern, kommen wir noch darauf zurück, er hat begossen. Also Apollo, Apostelgeschichte 18, Vers 24 bis 32. Ich lese es einmal so. Apollos, ein Jude aus Alexandria, war nach Ephesus gekommen. Er kannte sich in den Heiligen Schriften bestens aus und war ein gebildeter und gewandter Redner. Über die christliche Botschaft wusste er Bescheid und er sprach voller Begeisterung von Jesus. Zuverlässig lehrte er, was Jesus gesagt und getan hatte. Dennoch kannte er lediglich die Taufe von Johannes. Dieser Apollos begann unerschrocken in der Synagoge von Jesus zu sprechen. Unter seinen Zuhörern waren auch Priscilla und Aquila. Sie nahmen ihn als Gast in ihrem Haus auf, um ihm dort Gottes Weg zur Rettung genauer zu erklären. Kleiner Eindruck von diesem Mann Apollo. Wir erfahren, woher stammte er? Alexandria, steht ja gleich am Anfang. Alexandria war damals eine der größten und bekanntesten Weltstädte. Alexandria wurde von Alexander dem Großen gegründet und aufgebaut. Und dort stand auch das eines der sieben Weltwunder der Antike, dieser Turm, dieser Leuchtturm. Es war ein Meisterwerk von, also überall bekannt. Diesen gibt es heute nicht mehr. Alexandria ist dann etwas verschwunden. Heute macht Alexandria wieder einen Weg in der Geschichte. Nämlich ist es die zweitgrößte Stadt jetzt in Ägypten. Also, so mag das ausgesehen haben. Damals mit dieser Stadt Alexandria. Alexandria ist auch noch in Bezug auf andere Sachen bekannt. Wer kann da etwas sagen? Weltgeschichtlich? Ja, gib das nächste Bild. Ja, Alexander, ja, den habe ich genannt. Der sollte eigentlich schon erschienen sein, oder? Das Bild von ihm. Ja, der da, genau. Der hat die Stadt gegründet. Aber das ist auch eine wichtige Person. In Alexandria lief das Leben zusammen damals. Alexander der Große war ein Grieche. Und wer kam nach den Griechen? Die Römer. Wer ist der Größte der Römer? Der Kaiser und der Erste? Cäsar. Cäsar war auch in Alexandria und er, es gibt ja so eine Geschichte, er habe sich in wen verliebt? Die Kleopatra. Von ihr gibt es auch Büsten. Sie hatte eine große Nase, heißt es. Und heute wird sie so dargestellt als sehr schöne Frau. Die Kleopatra, die siebte, herrschte als letzter weiblicher Pharao in ungefähr um 51 bis 30 vor Christus. Und wenn man jetzt das zusammennimmt, oder? Apollo war wohl etwa um die 50er Jahre nach Christus. Dort in der Apostelgeschichte wurde er beschrieben. Die Kleopatra war die letzte Königin des ägyptischen Ptolemäerreichs. Also die Griechen haben Ägypten eingenommen und dann die Römer und haben aber, weil das so eine wunderbare Gegend und mit so tollen Bauten war, haben das nicht zusammengeschlagen, sondern haben sich selber dort eine eben Stadt aufgebaut und ihr Leben dort auch begründet. Es war auch eine Kornkammer für das römische Reich. Also und jetzt haben wir einen Juden, wird gesagt, der von Alexandria und dieser Stadt hier, das Rote Meer, rübergegangen ist nach Ephesus. Das wird uns geschildert. Und von diesem Aufenthalt in Ephesus wird uns eben berichtet, was ich vorher gelesen habe. Und dort fällt auf, dass Apollo besonders begabt ist. Und dass er seine Gaben gelebt hat, das wird in unserem Text eben besonders erwähnt. Ist noch spannend, oder? Von einem Menschen, nur ein paar Verse in der Bibel, aber wir erfahren etwas über das, was er tut und die Art, wie er es tut. Das ist Ephesus, die Bibliothek, das ist das Stadion oder besser gesagt das Theater, hier waren Bühnen. Hier ist diese Straße, wo all die Artikel verkauft worden sind in Ephesus, wo ja dann auch die Geschichte von Demetrios stattfand und Paulus beinahe umgebracht worden ist. In Ephesus stand auch der Tempel der Artemis. So muss das ausgesehen haben. Ein Riesentempel mit vielen, vielen Säulen. Und davor stand die Artemis, die Göttin der Fruchtbarkeit mit vielen Busen. Also eine, auch etwas Weltbekanntes. Ephesus war eine riesige Stadt, römische Stadt in der heutigen Türkei. Und im ganzen römischen Reich waren etwa alle Städte in einer ähnlichen Art, weil ja überall zuerst die Griechen und dann die Römer gelebt hatten. Es gab dieselben Bäder, dieselben Bibliotheken, dieselben Stadien. So können wir uns ein kleines Bild machen von dem, wie Apollo gelebt hatte und was mit ihm geschah, wenn er diese Reise gemacht hat und in die nächste Großstadt gegangen ist. Er hat dort auch wieder Juden besucht und hat eigentlich die ganze Kultur gekannt. Welche Sprache wurde gesprochen? Hä? In Alexandria. Ja, also alt war es, ja. Aber ihr habt recht, es war griechisch. Im ganzen römischen Reich, kannst du mir die Grafik nochmals geben? Hier rundherum wurde griechisch gesprochen. Rundherum. Oder dieses griechische, hellenistische, römische Zeitalter, da wurden etwa 500, 600 Jahre lang wurde überall griechisch gesprochen. An einigen Orten war es sogar so, dass die ursprüngliche Sprache gar nicht mehr bekannt war. Da komme ich noch darauf zurück. Aber jetzt einmal erst eben Apollos ist aufgefallen in Bezug auf seine Begabung. Die erste, von der gesprochen wird, ist die Beredsamkeit. Er konnte gut reden. Wenn er etwas gesagt hat, ist es offensichtlich sofort reingegangen. Die Leute haben verstanden. Also die Gabe, überzeugend vor einem großen Publikum zu reden. Apollos konnte offensichtlich öffentlich auftreten und in einer Art, wie er redete, etwas weitersagen, so dass es die Menschen packte. Paulus hatte diese Gabe nicht in der Art. Was wird von ihm gesagt? Ja, sei trocken. Es wurde an mehreren Orten geschumpfen über ihn. Bei ihm sind die Leute eingeschlafen, oder? Und umgefallen, weil er so lange geredet hat und so. Und Apollos, der hatte eine ganz spezifische Begabung, die auch der damaligen Zeit entsprach. Also die Griechen zum Beispiel, Sokrates, von ihm weiß man, dass er trainiert hatte wie wild. Er ist zum Beispiel in die Nähe eines Wasserfalls gegangen, hat Steine in den Mund genommen und trainiert, bis er laut reden konnte mit Steinen in dem Mund, so dass man es noch trotz des Lärms des Wasserfalls verstanden hatte. Und je besser die Sprache. Früher, als ich noch jung war, ging so eine Zeit zu Ende, wo man so ellenlange Sätze gemacht hat in der deutschen Sprache. Wer hat das noch erlebt? Ja, nein, du bist zu jung. Nein, nein, sicher. Also, das war Mode damals. Auch die alten Bücher, da, wenn du die Sätze in den alten Büchern liest, dann weißt du am Ende nicht mehr, was am Anfang gewesen ist. Das ist so typisch Schulerfahrung. Die Sätze musste man auseinandernehmen. Das hat sich völlig verändert. Heute macht man ganz kurze Sätze. Er sprach, oder? Das ist schon ein langer Satz. Punkt, Ausrufezeichen. Und so ist das auch damals gewesen. Man hat möglichst schwierig gesprochen. Paulus war Spezialist darin, aber nicht im Reden eben, sondern im Schreiben. Der hat Sätze geschrieben, das gibt's gar nicht. Heute, wenn man seine Briefe übersetzen will, bekommt man große Schwierigkeiten, weil die damals in ganz anderer Art gesprochen haben. Wir nutzen heute die Verben. Eben, er sprach. Das sagt schon alles, oder? Dann hängen wir noch ein Adverb dran oder irgend so und dann weiß man genug. Aber das, die haben Partizipien gebraucht und weiß ich was, also kompliziert. Und das fiel unter den Begriff Beredsamkeit. Es war jemand, der Apollos, der was drauf hatte, der es konnte. Und wenn er es sagte, fielen die Leute ihm zu Füßen. So kann man sich das vorstellen. Er startete auch eine öffentliche Kampagne, so wie man das heute macht, so wird es im Vers 28 geschildert, wo er die christliche Lehre öffentlich gegen Angriffe und Widersprüche aus dem Judentum verteidigte. Es war eine ganz spezielle Gabe und er setzte sie ein. Und ich denke, wir dürfen hier nicht sofort an Gnadengaben denken. Das ist auch wichtig, oder? Aber hier sprechen wir auch von Gaben, die uns schöpfungsmäßig mitgegeben sind oder die wir uns antrainiert haben. Kochen kann man nicht einfach, oder? Du musst trainieren und lernen und so. Solche Gaben. Jeder von uns hat seine Gaben. Und wir müssen lernen, diese einzusetzen und zu entwickeln. Das ist ganz etwas Entscheidendes für uns und für andere. Das kann auch Zeit sein. Zeit ist eine Gabe. Wusstet ihr das? Vielleicht hast du viel Zeit. Stellt sich die Frage, wie du die einsetzt. Vielleicht hast du viel Kraft. Stellt sich die Frage, und Gesundheit, wie du diese einsetzt. Es gibt viele, viele Gaben, die Gott in unser Leben hineinlegt. Es muss nicht immer so musikalische Begabung oder Redebegabung oder irgend so etwas sein. Es gibt ganz andere Dinge. Handwerk. Handwerk wird in der Bibel sogar auch als Gnadengabe bezeichnet. Jugend ist ein Alter. Wo sind die 12-Jährigen? Das war das letzte Mal, oder was? Schade, dass die weg sind. Ich brauche jemanden Jungen. Nein, du bist zu alt. Ich brauche jemanden. Wer ist unter 18 hier drin? Also, gehen wir hoch. 20? Ei, 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 die sind im Schwimmbad. Also, dann gehe ich mal Steigerung auf 25. Also, komm mal nach vorne. Und jetzt, Kurt, du hast vorhin aufgestreckt. Komm auch einmal. Jetzt müsst ihr mal die Differenz anschauen. Jugend gegen alt, oder? Ja, du bist noch gut, er ist noch gut dran. Aber mach jetzt mal einen Purzelbaum. Ja, zuerst du, Purzelbaum. Komm, mach, wir wollen die Differenz sehen. Weißt du, ein, ja, bravo. Das ist jetzt ein 25-Jähriger. Könnt ihr euch vorstellen, wie ein 12-Jähriger einen Purzelbaum macht? Komm, jetzt möchte ich es von dir. Ja, siehst du, mit 60 kann ich nicht mehr. Danke vielmals. Ja, ja, ist gut, danke. Das ist die Differenz. Jugend ist eine Gabe. Du kannst Dinge, die so alte Knacker wie ich nicht mehr können. Ganz einfach. Muss nicht immer ein Purzelbaum sein, aber wenn wir das mal auflisten würden, was ein 12-Jähriger kann, was ein 60-Jähriger nicht mehr kann, das gäbe eine lange Liste. Jugend ist eine Gabe. Wie setzt du deine Jugend ein? Die Unbefangenheit zum Beispiel. In meinem Alter kannst du nicht mehr machen, was du... Ja doch, man hat sich so daran gewöhnt, was man noch machen kann, oder? Aber man ist viel gebundener, auch von der Einstellung her. Als Jugendlicher ist alles möglich und das ist gut, ist von Gott gegeben. Aber nutze es. Es ist wichtig, dass wir unsere Gaben einsetzen, weil man sich selber dadurch besser kennenlernt. Wenn man seine Gaben einsetzt, lernt man sich kennen und entdeckt dabei auch zum Beispiel eben geistliche Gaben. Es ist wichtig, weil man sich freuen kann über das, was entsteht. Wenn du die Gaben nicht einsetzt, passiert nichts. Doch, es passiert auch was nichts. Und das ist oftmals das Schlimmste. Nicht immer. Aber du bekommst Freude. Ist etwas Wunderbares. Selbstwertgefühl wird gestärkt. Man erkennt, zu was man fähig ist. Die Gottesbeziehung wird vertieft, weil wenn du deine Gaben einsetzt und etwas angehst, wirst du was merken? Hä? Ja? Sehr gut, da ist ein weiser Mann. Wenn du etwas machst, merkst du deine Grenzen. Jeder Informatikspezialist hat das auch schon erlebt, dass er es nicht schafft. Und dann kommen die und geben Zeugnis und sagen, sie haben gebetet und es ist gelaufen. Ja, sehr spezielle Geschichten. Aber man erlebt seine Grenzen. Versuche ein Haus zu bauen, nicht bauen zu lassen, das ist nur ein finanzielles Problem, selber zu bauen. Du wirst deine Grenzen erleben in der Fähigkeit, mit deiner Frau umzugehen. Es gibt Spannungen, oder? Und. Und dann beginnst du zu beten, oder nicht? Dann merkst du, du brauchst Gott, es geht nicht ohne. Frag doch einmal Mike, der hat ein Projekt mit seiner Frau in Kirgisistan. Kannst du alles locker, oder? Nein, selbstverständlich kommt er an Grenzen. Er wird Leute brauchen, die ihm helfen, es gibt Freundschaften. Versteht ihr, was ich meine? Indem du deine Gaben einsetzt, kommst du weiter. Es werden auch andere erfreut durch dein Tun. Positive Atmosphäre entsteht. Glaub doch nicht, unsere Jugendlager wären immer so gut gegangen, wie sie gegangen sind, wenn meine Frau schlecht gekocht hätte. Vergesst es. Gut gekocht ist halb gewonnen, oder wie heißt das? Der Simon war oft dabei, er würde am liebsten wiedergehen, nur weil die Küche so gut war. Gott wird dadurch geehrt, dass wir uns einsetzen, indem du auch mit 60 oder 70 deine Gaben einsetzt, wird Gott geehrt. Das hat er gerne und er möchte es. Also, heute sind wir leider fast nur ausgerichtet auf die spektakulären, nach außen gerichteten und sichtbaren Gaben. Mit einer solchen Gabe der Beredsamkeit, wie der Apollos es hatte. Das ist gefragt, oder? Aber darum kann es nicht gehen, wenn man die Bibel liest. Redekunst ist zwar wichtig, aber sie ist nicht alles. Paulus zum Beispiel schreibt 1. Korinther 2,4. Ja, jetzt, Marianne, was schreibt er? Ja, schreibt er aber nicht in 1. Korinther 2,4. Also ich muss die Marianne ein bisschen herausfordern, weil sie weiß das alles. Nein, dort steht, mein Wort und meine Botschaft wirkten nicht durch Redekunst und Gedankenreichtum, sondern weil Gottes Geist darin seine Kraft erwies. Es braucht beides, aber Rhetorik, Redekunst ist nicht alles. Wenn da nicht Gottes Geist drin wirkt, kann es nicht für das Reich Gottes zum Segen werden, für die Menschen. Ist also nur ein Teil unserer Begabung. Eine gute Rhetorik kann zwar den Zugang zu einer Sache erleichtern, aber es muss der Geist Gottes dahinter stehen, der diese Botschaft auch wirksam macht. Unsere eigenen schöpferischen Fähigkeiten reichen einfach nicht aus. Sie reichen nicht aus. Und wenn du diese Erfahrung gemacht hast, dass die ausreichen, dann hast du irgendetwas falsch gemacht. Also, Gaben einsetzen, weiterentwickeln, aber sich auch seiner Grenzen bewusst sein. Das ist der erste Bereich bei Apollo. Aber keine Angst, ich mache nicht jede Sache so lange. Zweiter Punkt, der bei Apollo auffällt, das ist auch eine Gabe, die Bibelkenntnis. Habt ihr gemeint, es sei keine Gabe, Bibelkenntnis? Begabung. Warum ist es eine Begabung? Man muss sich's merken können, aber noch vorher? Du musst können lesen. Du musst dich damit auseinandersetzen. Und dann bildet sich etwas mit der Zeit. Glaub doch nicht, ich hätte vor 40 Jahren dasselbe gesagt wie heute. Es hat etwas damit zu tun, dass man mit der Zeit, jeder Mensch mit der Zeit auch mehr versteht. Wenn das nicht der Fall ist, ist auch etwas falsch gegangen. Wenn du heute noch dieselben, also ich sage jetzt in der Menge, dieselben Theorien verwendest wie vor 30, 40 Jahren, solltest du über die Bücher gehen. Wir verändern uns und hoffentlich erkennen wir auch mehr. Apollos, seine Bildung verdankte er bestimmt dem glücklichen Umstand, dass er in Alexandria aufgewachsen ist. In der antiken Welt war Alexandrien berühmt für seine Riesenbibliotheken. Die Leute sind von überall her dorthin gekommen, um sich Wissen anzueignen. Auch eine riesige Sammlung von Briefen gab es. Wer etwas auf sich hielt, wollte dorthin gehen und sich dort bilden. Apollos durfte das Alte Testament wohl in der Fassung der griechischen Septuaginta, also der Septuaginta, gekannt haben. Warum behaupte ich so etwas? Die Septuaginta war ein ganz spezielles Unterfangen der ägyptischen Juden. Dort hat ein Reicher 70 Gelehrte angestellt und ihnen den Auftrag gegeben, das Alte Testament zu übersetzen ins Griechische. Diese Septuaginta ist heute für theologische Arbeiten eine der wichtigsten Grundlagen. Und jetzt ist die Frage, warum wurde das gemacht? Es gibt uns auch einen Eindruck wieder von der Situation, weil damals die Juden in Alexandria nicht mehr jüdisch konnten, hebräisch. Sie konnten nur noch griechisch, die Sprache ist verloren gegangen. Nur noch Extremgelehrte in Israel waren der hebräischen Sprache damals mächtig. Später ist sie dann ganz verschwunden. Aber schon hier musste man ins Griechische übersetzen. In Vers 26 lesen wir, wie der Glaubensstand gewesen ist von Apollo. Dort steht nämlich, er kannte nur die Taufe des Johannes, dieser Apollo. Möglicherweise gehörte er eine Gruppe an, die Johannes den Täufer verehrte. Dabei war die Messiaswürde und die Erfahrung des Heiligen Geistes vielleicht noch etwas zurückgestellt. Aber was deutlich wird, Apollo hatte etwas erkannt von diesem Jesus. Er hat etwas verstanden und er war begeistert. Deshalb redete er von ihm. Es ist äußerst wichtig, dass wir uns mit der Bibel auseinandersetzen. Also Apollo kannte das Alte Testament und hat dann vom Alten Testament interpretiert auf Jesus. Der Glaube beruht nicht auf Gefühlen. Das ist Religiosität. Ich sage nicht, Gefühle sind falsch. Das stimmt gar nicht. Aber der Glaube beruht nicht auf Gefühlen. Das Fundament für den Glauben, für unseren Glauben, ist das, was uns in der Bibel offenbart worden ist. Das ist ganz entscheidend. Ohne die Offenbarungen in der Bibel wüssten wir gar nichts. Ja, woher auch? Das ist das Fundament unseres Glaubens. Und es ist ganz wichtig darum, dass wir die Bibel studieren. Jesus sagte, prüft alles. Lest es, schaut nach, entscheidet, prüft es, bearbeitet es. Und Paulus sagt zum Beispiel im Römerbrief etwa 10-mal hintereinander, ihr Römer wisst ihr eigentlich nicht. Hat etwas mit Kopfbrauchen zu tun. Wenn man den Kopf nicht gebraucht, kann man nicht wissen. Ja, genau. Es ist ein Vorteil, bei Eltern aufgewachsen zu sein, welche an Gott glauben. Ja, es gibt auch Nachteile, ich weiß schon. Aber es ist ein großer Vorteil, du erfährst viel. Viele Menschen heute wissen gar nichts mehr über Jesus oder das Falsche. Es ist ein Vorteil, einen Gottesdienst zu besuchen. Seminare, Sonntagsschule sind wertvolle Sachen, weil du erfährst hoffentlich gute Sachen. Und das ist wichtig fürs Leben, die man dann umsetzen kann. Erfahren von der Liebe Gottes, von der Gnade, von der Auferstehung, Barmherzigkeit Gottes. Dieses zu hören und im eigenen Leben dann umsetzen zu können, ist extrem wertvoll. Vielleicht ist das eine andere Sicht einmal für dein Leben, wenn du sonst Probleme hast mit diesen Sachen. Vielleicht siehst du es einmal von der Seite her. Du hast viel Gutes und Positives erfahren können. Halleluja! Also ich hoffe heute, dass ihr ein paar interessante Dinge aus der Bibel erfahrt, dadurch, dass ihr hier seid und dass das euch anregt, dass ihr merkt, ja, die Bibel ist ein spannendes Buch und was uns hier gesagt wird, hat etwas mit unserem eigenen Leben auch zu tun. Gehen wir einen Schritt weiter. Eine weitere Begabung bei Apollo ist der Missionseifer. Vers 25. Dieser Eifer trieb den Apollo dazu, anderen von Jesus weiterzusagen. Er konnte fast nicht anders. Wie ansteckend so ein Eifer sein kann, oder wenn man das bei jemandem sieht, der das tut, merkt man, oh, ich sollte und will eigentlich selber. Man hat zwar Angst, aber wenn man dann die Resultate sieht bei jemandem, der das so lebt wie der Apollo, das tut einfach gut. Es ist eine treffende Bezeichnung hier in diesem Text. Es heißt, brennend im Geist, so hat er anderen erzählt, dieser Apollo. Volle Begeisterung, überschäumend. Habt ihr schon jemanden gesehen, der überschäumend von Jesus erzählt hat? Also ich kenne viele Menschen, die erzählen überschäumend über ihr Auto oder über ein Programm im Handy. Ich kenne viele Menschen, die über technische Dinge, tagelang wird da gesprochen und ich denke manchmal, oh, ich rede auch gerne überschäumend manchmal über solche Dinge, aber es muss so seine Grenzen haben, oder? Kannst du überschäumend über Jesus reden? Begeistert dich das noch? Das, was in deinem Leben durch Gott gewirkt ist und weiter wird? Das sieht man hier. In Römer 12, 11 kommt derselbe Ausdruck. Werdet nicht nachlässig, sondern lasst euch von Gottes Geist durchdringen und dient bereitwillig dem Herrn. Das ist dasselbe Wort drinnen, also vor Begeisterung brennen. Apollo kannte die Lehre von Jesus. Jesus, der Weg zum Vater, sein Weg ans Kreuz. Er konnte über all das präzise lehren und war überzeugt, dass dieser Jesus vom Alten Testament her vorausgesagt wurde als der Retter, der kommen wird. Allein das entzündete ihn. Allein dieses Wissen machte ihn was gekriegt, so brennend, Vollgas musste er das loswerden. Er konnte diese Nachricht nicht für sich behalten, er war ganz einfach begeistert. Und was geht bei uns ab? Sind wir von der Sache überzeugt? Wann hattest du das letzte Mal das Kribbeln so? Das ist ein Vorteil der Jugend, oder? Das Kribbeln. Wenn Jesus das erste Mal in seiner Jugendzeit erlebt hat und merkt, es ist wahr, kann man fast nicht mehr anders, als das rauszuschreien. Ja, wie ist es bei mir? Wann musstest du anderen davon weitersagen? Gehen wir zum nächsten Punkt. Die Bereitschaft von anderen zu lernen. Also, wenn jetzt alles, was ich bis jetzt gesagt habe, würde eigentlich bedeuten, da ist ein Mann, der kann alles. Und was wir jetzt an Gabe bei Apollo lesen, ist, dass er lernbereit war. Lernbereit ist eine große Begabung. Und die muss man sich erkämpfen bis ins hohe Alter. Wer aufhört, lernen zu wollen, und lernen heißt nicht nur Kopfwissen, sondern es auch zu tun, der steht irgendwann an und wundert sich. Lernbereitschaft. Besonders dieser Charakterzug hat wohl Apollo beliebt gemacht. Er ließ sich genauer über die Lehre Gottes unterweisen. Auf ihn traf der Grundsatz aus Sprüche 9,9 zu. Den müsst ihr euch anhören. Belehre den Klugen, dann wird er noch klüger. Hast du schon einmal eine Sprache gelernt? Wenn du denkst, du könntest diese Sprache gut, bist du immer noch im Anfängerstatus. Jeder, der eine Sprache gut lernt, weiß, dass er sie nicht kann. Hat doch etwas. Belehre den Klugen, dann wird er noch klüger. Unterweise den, der nach Gott fragt. Unterweise den, der nach Gott fragt, und sein Wissen wird zunehmen. Also von anderen lernen. Darum kommen wir nicht herum, nicht nur Wissen, sondern eben auch viele Bereiche des Lebens beten lernen. Sogar die Jünger haben Jesus gefragt, wie geht das Beten? Es gibt viele Bereiche, die man lernen kann, darf. Soziale Kompetenz, Umgang mit anderen Christen ist eine sehr hohe Kompetenzstufe. Die Christen sind sicher nicht die einfachsten. Warum? Ha, jeder meint, er habe es von Gott, oder? Also, lernen. Ich habe in der Jugendzeit von einer Person, die für mein Leben sehr wichtig geworden ist, gelernt, als Christ hat man gut lachen. Sollte man sehen, oder? Sollten andere erfahren. Apollos begegnet dann, so erfahren wir, Aquila und Priscilla. Ich habe schon eine Predigt gemacht, einmal über Aquila und Priscilla. Die könnt ihr ja noch einmal hören, wenn ihr wollt. Aber da begegnen die einander, und zwar eben in Ephesus. Diese waren nicht Profis. Es waren Laien, die auch unterwegs gewesen sind. Aquila und Priscilla freuen sich über das, was dieser gelehrte Mann, begabte Mann aus Alexandrien sagte. Aber sie spüren schnell, da fehlt etwas. Und jetzt, was machen sie? Sie gehen hin und kritisieren und sagen, ja, stell dir mal vor, das geht nicht und das hast du falsch gemacht und da verstehst du sowieso gar nichts. Ist mir schon oft passiert in meinen 30 Dienstjahren als Pastor. Da kommen Leute zum ersten Mal in den Gottesdienst und wollen dir gleich sagen, wo der Bartley der Most holt, oder? Leider gibt's das bei uns Christen. Anstatt dass man mal zuhört und sich dann zusammen hinsetzt und versucht zu verstehen, das haben Aquila und Priscilla gemacht. Sie sind auf den Apollo zugegangen und haben sich mit ihm hingesetzt und haben ihm versucht, verständlich zu machen, wo Apollo steht. Sie haben sicher nicht ihm gesagt, ja, du solltest nicht so leidenschaftlich sein oder weiß ich was, sondern sie haben ihm versucht zu zeigen, schau mal, du kommst von Alexandrien und hast von Johannes der Täufer und von Johannes dem Täufer gehört, aber das andere kennst du noch nicht. Und das haben sie ihm nahe gebracht. Dieses Verhalten von Aquila und Priscilla war sicher hilfreich. Also sie nehmen ihn zu sich, setzen ihn genauer über den Weg Gottes auseinander. Das erleichterte es sicher, dem Apollo eben zuzuhören. Apollo musste es offensichtlich einsetzen. Von ihm heißt es, es habe ihm eben Entscheidendes gefehlt. Was sollen wir darunter verstehen? Es hat ihm Entscheidendes gefehlt. Es wird gleichzeitig gesagt, er sei brennend im Geist, er habe gepredigt, und dann hat ihm aber Entscheidendes gefehlt. Versteht ihr, auch das ist ein kleiner Nebenimpuls. Wir denken immer, es muss gleich alles perfekt sein. So muss es gehen. So, nicht anders. Und diese Geschichte zeigt uns, nein, Jesus geht seinen Weg mit Menschen und er führt sie weiter, wenn sie offen sind für ihn. Und Jesus kann auch einen Apollo in diesem Zustand gebrauchen. Es wird deutlich gezeigt. Aber er muss weiterkommen. Also, was hat ihm gefehlt? Das ist das Thema der Auferstehung zum Beispiel. Dass Jesus gestorben ist, ist wohl für ihn kein Problem gewesen. Aber dass Jesus auferstanden ist, ist ein ganz anderes Thema. Dass er beim Vater zu Rechten sitzt, die Macht hat, dass Jesus seinen Geist in diese Welt geschickt hat, um bei uns, bei allen zu sein, die ihn kennen, und sie zu begaben, in ihnen zu wirken. Das wusste er nicht, dass Jesus wiederkommt. All das ist den Jüngern ja erst nachher auch immer wieder deutlich geworden. Auch besonders durch die Verhältnisse von Paulus, durch seinen Dienst. Und da musste er, dieser Apollo, da musste er noch mehr begreifen, was Jesus im Großen ist. Diese Dimension der Begabung des Geistes und des Wirken des Geistes in dieser Welt, die Wiederkunft und so weiter. Ja, vielleicht auch, dass eine Gemeinde entsteht und dort Menschen eingegliedert werden. All das hat wohl Apollo gar noch nicht wirklich gekannt. Ich möchte Vers 27 und 28 noch lesen. Als Apollo plante, in die Provinz Achaia zu reisen, Achaia ist ganz Griechenland heute, in die Provinz Achaia zu reisen, ermutigten ihn die Christen von Ephesus dazu und gaben ihm ein Empfehlungsschreiben an die Gemeinde in Korinth. Krass, oder? Empfehlungsschreiben, schon damals gab es sowas. Darin baten sie die dortigen Christen, ihn freundlich aufzunehmen. In Achaia war Apollos mit seiner besonderen Begabung der Christen eine große Hilfe. Denn in öffentlich geführten Streitgesprächen widerlegte er mit Nachdruck die Einwände der Juden und wies anhand der Heiligen Schrift nach, dass Jesus der versprochene Retter ist. Die Juden an vielen Orten haben eben gesagt, nein, dieser Jesus war zwar ein Jude, aber er ist nicht der Messias. Und offensichtlich hat Apollo nun durch sein theologisches Wissen, durch seine Redekunst, diesen Menschen entgegnen können und damit anderen helfen können, mit diesem ganzen Thema zurechtzukommen. Also Apollo hat auch wieder eine weitere Reise gemacht. Er hat das Meer überquert. Könnte ich die Grafik haben, bitte? Hier von Ephesus ist er nach Griechenland rüber, um dort eben auch zu wirken. Wahrscheinlich in Korinth. Und das ist jetzt eben auch ein bisschen spannend aus der Bibel. Warum Korinth? Achaia ist klar in der Apostelgeschichte, aber warum werde ich jetzt präzise? Korinth? In Korinth gab es eine große Gemeinde, aber auch Athen, andere Orte in Griechenland. Ja, weil eben in Korinth der Name von Apollos plötzlich fällt. Wir lesen in 1. Korinther 12, 1, mehrere Verse noch, wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus und der andere ich zu Apollo, handelt ihr da nicht wie Menschen, die nichts von Gottes Geist wissen. Es gab dort Klicken. Die einen waren für Johannes der Täufer, die anderen für Apollo und die nächsten für Paulus. Und da wurde debattiert. Und Paulus schreibt jetzt einen Brief von Ephesus aus. Also vielleicht kann ich diese Karte noch haben. Das ist jetzt Ephesus. Zuerst ist Apollo nach Korinth gegangen, hat dort gewirkt. Dann kommt der Paulus nach Ephesus auf seine dritte Missionsreise und schreibt hier einen Brief an die Korinther. Und in diesem Brief lesen wir das, wenn Apollo noch hier gewesen ist. Weshalb kann Paulus an die Korinther schreiben? Ja, weil er vorher schon dort gewesen ist. Der zweiten Missionsreise. Er hat diese Gemeinde in Korinth gegründet. Und der Apollo ist also in diese Gemeinde angekommen und hat dort weiter gelehrt. Also Paulus zollt dem Wirken von Apollo in Korinth hohe Anerkennung. Und dann, kannst du einen Schritt weiter gehen, bitte? Mit der Folie. Ja, aber mit der Folie. Ich muss mal schauen, was ich hier noch habe. Ja, hier ist der Paulus, die Reise des Paulus weiter. Das ist dann gut. Paulus hat nämlich in 1. Korinther 3 Vers dann gesagt, ich habe gepflanzt und Apollo hat begossen. Pflanzen allein nutzt nicht viel. Warum? Mit Schnecken, Vögel fressen alles weg oder es verdorrt. Du musst auch begießen. Und dann gibt es noch Leute, die machen was?
Ernten.
Die ernten, oder? Und dieses Bild wird ja in der Bibel an einigen Stellen verwendet. Und das soll uns eben helfen, dass jeder gebraucht wird in seiner Gabe im Reich Gottes. Und du weißt nie, was du tust, wozu Gott das dann gebraucht. Also, und das ist ein persönlicher Lernprozess. Jeder hat seine Aufgabe. Und das ist etwas Wunderbares. Du hast eine Aufgabe. Könntest du bitte die kleinen Zettelchen nehmen und die Schachtel? Philipp, kannst du Verena noch helfen? Wir machen es jetzt ganz kurz so. Schau, Gott möchte dich gebrauchen. Und vielleicht schreibst du einmal auf zwei Gaben in deinem Leben, die du hast. Du kannst schreiben viel Geld. Du kannst schreiben viel Zeit. Du kannst schreiben singen. Irgendetwas. Schreib etwas auf, von dem du weißt, das hat Gott in dein Leben gelegt und du möchtest es bewirtschaften, anwenden. Du möchtest es im Reich Gottes auch gebrauchen. Vielleicht schreibst du dir noch dazu in 50 Jahren, nein, das reicht bei dir nicht mehr, aber kannst du auch einen kürzeren Zeittermin nehmen. Ja, es war, ich bin halt, meine prophetische Begabung ist begrenzt. Aber nehmen wir einmal bei dir 10 Jahre oder 20 Jahre. Was soll in einem bestimmten Zeitraum von dem werden? Was soll sichtbar sein? Versuch es einmal in Worte zu fassen.